Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Stefan Braun, Parlamentsreporter der Süddeutschen Zeitung in Berlin. Schönen guten Tag.
Ich grüße Sie.
Tja, herzlich willkommen auch an alle, die uns zuhören im Radio, im Podcast, wenn wir diesen Tag, diesen Mittwoch sortieren. Der Super Tuesday, der große Vorwahlreigen in den USA, steht da ganz vorne. Super Dienstag. Wir können diesem Mittwoch ja auch mal einen Namen geben. Hätten Sie einen Vorschlag, Herr Braun?
Krisenmittwoch, aber das ist so ein bisschen einfach formuliert, ja, weil ja einfach wahnsinnig viel los ist, jedenfalls hier so, was auch alle Parteien und auch die Bundesregierung umtreibt, aber es ist jetzt nicht, man kann gar nicht sagen, dass es heute ganz besonders ist, das ist seit 2-3 Wochen ganz besonders und in Wellen kommt das eine hoch oder wieder das andere und das erlebt man zurzeit täglich.
Sie sagen Krise, ich hatte so an crazy gedacht, sind wir glaube ich nah beieinander, crazy Wednesday. Heute, Achtung, versucht Thüringen einen Ministerpräsidenten zu wählen, da muss man ja auch sehr genau hinschauen und Corona hält uns natürlich sowieso alle auf Trab. Und leider hat uns auch gerade noch eine Nachricht erreicht, die wir noch verifizieren und schauen, inwieweit die so stimmig ist. Aber Agenturen melden, dass an der türkisch-griechischen Grenze ein Flüchtling erschossen worden sein soll von Grenzschützern. Wenn wir dazu mehr wissen, dazu auch später mehr in dieser Sendung. An meiner Seite heute Stefan Braun, Parlamentskorrespondent der Süddeutschen Zeitung in Berlin. Dort unter anderem auch zuständig für die deutsche Außenpolitik. Die dürfte sehr aufmerksam schauen auf den Super Tuesday, die Ergebnisse der Vorwahlen in den USA. 14 Staaten, in denen ausgewählt werden durfte, wen die Demokraten gegen Donald Trump aufstellen bei der Präsidentschaftswahl. Und siehe da, Joe Biden, der frühere Vizepräsident Barack Obamas, ist zurück, obwohl, wie er selbst sagt, viele ihn schon abgeschrieben hatten.
Just a few days ago, the press and the pundits had declared the campaign dead. And then came South Carolina. There's something to say about it. And we're told, well, when you got to Super Tuesday, it'd be over. Well, it may be over for the other guy. So I'm here to report, we are very much alive.
Man merkt auch immer, amerikanische Politik, also dieser Entertainment- und Rhetorikfaktor ist schon relativ groß, ne?
Der spielt eine große Rolle und das merkst du auch. Wobei, wenn man das jetzt von heute Nacht da hört von Joe Biden, hat man irgendwie den Eindruck, da redet irgendwie ein alter Opa ein bisschen irgendwie, um die gute Laune zu machen. Mir ist es und bleibt es wahrscheinlich immer fremd, dass man das in dieser Art ausdrückt. Aber klar, dass der jetzt erstmal glücklich ist, nachdem wie die letzten 2-3 Wochen gelaufen sind, das kann man verstehen.
Er hat 9 dieser 14 Staaten, in denen die Vorwahlen stattgefunden haben, gewonnen. Aber Kalifornien und damit sehr viele Delegiertenstimmen, die gingen an Bernie Sanders, den Mann, der sich selbst demokratischer Sozialist nennt und der sich und dieses Ergebnis so gefeiert hat.
Tonight I tell you with absolute confidence, we are gonna win the Democratic nomination.
Er glaube daran, dass er sich die Nominierung holen könne, um Donald Trump in den Wahlen im November zu besiegen.
And we are going to defeat the most dangerous president in the history of this country.
Das ist also Bernie Sanders. Jetzt sind sie delegiertenmäßig ungefähr gleich auf. Vorteil auf jeden Fall für Joe Biden insgesamt in der ganzen Betrachtung. Aber Stefan Braun, man kann schon sagen, dass das Feld ist jetzt einigermaßen bestellt. Es ist entweder der Mann der Mitte, Joe Biden, oder eben dieser linke Bernie Sanders.
Ja, ich würde auch sagen, ich glaube, das ist jetzt irgendwie fix, dass es dieses Duell geben wird. Interessant ist, dass Michael Bloomberg quasi überhaupt nicht gezogen hat. Er hat ein paar wenige Stimmen gekriegt. Also der Milliardär aus New York, der gegen den Milliardär aus New York antreten wollte. Da kann man aber auch sehr schön beobachten und das muss man auch bei Joe Biden noch mal genauer angucken. Bei Michael Bloomberg war das Einzige, was man von seinem Programm wusste, ich bin die Alternative zu Donald Trump. Inhaltlich hat er sich ja an ganz wenigen Stellen nur festgelegt. Und insoweit finde ich das interessant. Man kann es auch in Israel beobachten. Auch dort war der Kontrahent, der gegen Benjamin Netanyahu kämpfte, Herr Gantz, sozusagen einziger Programmpunkt, ich bin nicht Netanyahu, ich will Netanyahu ablösen. Das ist offenkundig vielen Leuten zu wenig.
Das reicht nicht und das, ich meine, Sie haben es ja angedeutet vor dieser Kulisse, dass ja Bloomberg unglaubliche Geldmengen in die Hand genommen hat. Also ich habe von Korrespondenten, unseren Korrespondenten gehört, dass im Prinzip kein Schulkind um diesen Namen rumgekommen ist in den letzten Wochen, weil er überall Werbung schaltet, Spots im Internet, im Fernsehen, im Radio, überall. Das heißt, gute alte Logik, Geld schießt keine Tore, außer vielleicht bei Hoffenheim.
Na, den letzten Satz würde ich jetzt nicht unterstreichen, weil ich sensibel bin, was da gerade los ist in der Bundesliga. Aber Spaß beiseite, ich würde sagen, nein, Geld alleine macht es nicht. Und ich glaube, man kann jetzt nochmal, und es wird sehr spannend werden bei den Demokraten, beobachten, was macht eigentlich am Ende den Unterschied. Und wenn man sich kurz daran erinnert, wie der Wahlkampf zwischen Donald Trump und Hillary Clinton vor 4 Jahren lief, dann muss man zu dem Ergebnis kommen, das Wichtigste ist nicht das Geld, sondern die Energie. Wo ist in dieser Kampagne die Energie zu Hause? Und deswegen bin ich auch nach wie vor ziemlich vorsichtig bei der Prognose, wer gewinnt das jetzt zwischen den beiden Demokraten. Weil ich sagen muss, bei aller klassischen Vernunft, die man ja sozusagen überall hören und lesen kann, man gewinnt in der Mitte. Ich würde sagen, der gewinnt, der am meisten Energie bündeln kann bei den Leuten. Und da ist Bernie Sanders nach wie vor auch mit weniger Geld, aber viel Grassroots-Geld, sehr erfolgreich. Hm. Deswegen wage ich keine Prognose.
Es sind ja im Prinzip 2 Fragen, die da im Raum stehen. Welcher Mann ist der Richtige, also politisch betrachtet von dem Angebot her? 2. Frage, wer hat die besten Chancen gegen Donald Trump? Und jetzt wäre es natürlich schön, wenn Sie beide Fragen mit dem gleichen Namen beantworten könnten.
Nee, das kann ich, glaube ich, nicht. Ich fürchte, das, was ich gerade schon angesprochen habe, diese Energiefrage ist im Augenblick zugunsten von Sanders. Und gleichzeitig würde ich sagen, der wahrscheinlich erfolgreichere Mann gegen Donald Trump ist Joe Biden, einfach weil der Joe Biden möglicherweise, da muss er aber noch ziemlich zulegen, eben nicht nur, was ihm ja quasi den Kopf gerettet hat, viele schwarze Wähler gewonnen hat. Das war seine große Wende in South Carolina. Die haben ihn gewählt und die haben alle, wenn man sie gefragt hat, gesagt, wir haben ihn gewählt, weil er 8 Jahre an der Seite von Barack Obama war. Das ist jetzt noch kein harter politischer Inhalt, aber es ist eine sehr harte Wertentscheidung, eine Haltung. Sie haben ihn für diese Haltung gewählt. Wenn er das übersetzen kann und auch bei den Hispanics mehr Zuspruch gewinnt, dann glaube ich, ist er in der Tat wahrscheinlich der erfolgreichere Widersacher gegen Donald Trump. Mhm.
Aber gleichzeitig hätte er ja, und das Problem sehe ich, dasselbe Manko wie auch Hillary Clinton. Also dass dann auch Donald Trump ein leichtes Spiel hätte gegen diesen Mann des, jetzt nehme ich mal diesen Begriff, der dann immer wieder fällt, des Establishment, der seit Ewigkeiten in Washington ist, der im Prinzip eigentlich all das verkörpert, was Trump ja immer wieder angreift und womit er ja auch in bestimmten Wählerschichten ja wirklich, wirklich punktet.
Das ist vollkommen richtig und diese Sorge habe ich auch, dass sozusagen, sagen wir mal, die volle Energie einer Trumpschen Kampagne sich gegen das Establishment und diesen Mann richtet. Auf der anderen Seite sehe ich nicht unbedingt, dass Sanders in der Lage wäre, sozusagen, dass wir 2 Kandidaten haben, die beide in dieser Form gegen das Establishment kämpfen. Also in jeder Rede von Sanders taucht dieser Begriff ja auch auf, als Abgrenzung, als etwas Schlechtes, als etwas Böses. Er wird wahrscheinlich die Demokratische Partei schlicht nicht komplett hinter sich bekommen, wenn er mit dieser Rhetorik nicht aufhört.
Wir schauen auf das, was heute wichtig ist und dazu zählt ohne Frage dieser Termin in knapp 2 Stunden. Der Thüringer Landtag wählt einen Ministerpräsidenten, nachdem ja das ganze Land sehr erschrocken war, fast das ganze Land vor einem Monat, als der Landtag das schon mal tat und dank der Stimmen der AfD auf einmal der FDP-Mann Thomas Kemmerich gewann. Und nicht Bodo Ramelow, der amtierende Ministerpräsident von den Linken. Bodo Ramelow, der tritt heute an, Thomas Kemmerich nicht, aber es tritt noch ein weiterer Kandidat an, nämlich Björn Höcke, der AfD-Landeschef. Stefan Braun, Hauptstadtkorrespondent der Süddeutschen Zeitung, ist heute hier bei mir. Wagen Sie eine Prognose?
Ah, das ist, ehrlich gestanden, es ist wahnsinnig schwierig. Ich schwanke so zwischen Prognose und dem, was ich eigentlich für richtig halten würde. Und das richtig, ich würde für richtig halten, wenn Ramelow im 3. Wahlgang gewählt wird, wenn die anderen sich raushalten, wenn die AfD dagegen antritt und verliert. Ich würde mir wünschen, dass das eigentlich das ist, was heute passiert, auch weil es das ist, was das Wahlergebnis vorgegeben hat.
Ich glaube, Ihr Wunsch könnte in Erfüllung treten, unter anderem dadurch, dass sich Bodo Ramelow selbst auch nochmal erklärt hat, der ja erst so ein bisschen aufgetreten ist nach dem Motto, ich möchte jetzt ein klares Signal, ich möchte im 1. Wahlgang gewinnen und der jetzt nochmal vor der Wahl Folgendes gesagt hat.
sodass wir, wenn es sein muss, bis zum dritten Wahlgang kommen, aber dann klare Verhältnisse in Thüringen sind. 42 Stimmen für Ramelow, 22 Stimmen für Herrn Höcke, 21 Stimmen Enthaltung und 5 sind auf die Toilette gegangen.
Also Bodo Ramelow, man kann ihn ja mal übersetzen, er möchte gerne die Stimmen seiner rot-rot-grünen Koalition haben, die eine Minderheitenkoalition ist. Er möchte die 5 Stimmen, die auf der Toilette, das sind die FDP-Kollegen, die gesagt haben, sie wollen gar nicht kommen. Und dann die Enthaltung, das soll die CDU sein. Also 3-mal Enthaltung, 3 Wahlgänge Enthaltung der CDU. Guter Weg?
Ja, ich glaube, in der jetzigen Situation ist das der richtige Weg. Ich hätte immer und habe mir das eigentlich an dem Wahlabend gewünscht, sozusagen mir vorgestellt, dass man unter den neuen gegebenen Umständen in der Tat, und zwar mit einer gewissen Ruhe überlegt, was kann man machen, was kann man nicht machen. Die Ruhe hat es von der ersten Sekunde an nicht gegeben, weil aus Berlin oder aus Stuttgart oder aus wo auch immer her Leute, die damit eigentlich erstmal nicht viel zu tun haben, den Thüringern zugerufen haben, ihr dürft das nicht und ihr dürft das nicht und das sollt ihr auch nicht machen. Ich fand das ziemlich unglücklich. Ich fand, da sprach auch kein Vertrauen raus, sondern ein wahnsinniges Misstrauen gegenüber allen. Also wir reden jetzt vor allem über die CDU-Fraktion in Erfurt. Ich hätte mir das gewünscht, das hat es nicht gegeben. Dann kam alles, was Sie schon beschrieben haben und jetzt würde ich mir eine nüchterne, sozusagen durch das Wahlergebnis vorgegebene Reaktion wünschen. Dann passiert eben das, was wir zwar nicht gewohnt sind, aber was wir uns vielleicht immer mehr angewöhnen müssen, dass es auch mal eine Minderheitenregierung gibt. Das heißt ja nicht, dass die nicht regieren kann und das heißt auch nicht, dass man bei wichtigen Sachentscheidungen fürs Land sozusagen frei ist in allem, was man tut, sondern dass man dann halt sehr vernünftig und sehr an den Gegebenheiten orientiert entscheidet. Mhm. Und das würde ich für vernünftig halten.
Es ist ja der Plan, der im Hintergrund steht, dass man im April nächstes Jahr dann eben Neuwahlen veranstalten wird. Das gibt der CDU ein bisschen Zeit, sich zu sortieren. Den Thüringern auch ein bisschen drüber nachzudenken. Was wollen wir denn eigentlich? Denn das ist ja das Manko, das mit der Wahl im Oktober aufkam, dass es keine klaren Mehrheiten gibt. Auch das muss man ja nochmal sagen, weil es sich zwischendurch so anfühlte, als hätten CDU, FDP mithilfe der AfD der rechtmäßigen Koalition den Posten gestohlen. Sie hat natürlich nun einfach auch mal keine Mehrheit nach der aktuellen Landtagswahl.
Jetzt das war ja deshalb, das war im Prinzip das Schlimmste an diesem Manöver, dass du sozusagen mit dem, was im Parlament los ist, gespielt hast. Und da haben alle ein bisschen mitgespielt. Also der FDP-Mann, der antritt, obwohl er weiß, ich habe natürlich überhaupt keine Mehrheit, tritt halt mal so aus Spaß an. Die anderen machen aus Spaß, ach, wir wählen halt irgendwie die Mitte. Und die AfD war eiskalt genug, dieses Spiel sozusagen letztlich auf die Spitze zu treiben. Da waren alle dran beteiligt mit irgendwie spielerischen und aggressiven Elementen. Umso wichtiger ist es jetzt zurückzukehren zu dem, was das Wahlergebnis vorgibt.
Aber apropos spielerisches oder auch zerstörerisches Potenzial der AfD. Es gibt ja diese Aussage von Alexander Gauland, dem AfD-Bundeschef, dem früheren AfD-Bundeschef, Fraktionschef, der gesagt hat, wahrscheinlich können wir Bodo Ramelow am besten verhindern als Ministerpräsidenten, indem wir ihn wählen. Das ist natürlich denkbar jetzt in knapp anderthalb Stunden, dass die AfD im ersten Wahlgang Bodo Ramelow wählt, die CDU enthält sich, die FDP ist auf der Toilette, wie wir gehört haben, dann heißt es, dass Bodo Ramelow mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wurde. Haben wir dann ein Problem?
Ich glaube, dann hätten wir nochmal ein Problem, weil er formal anders gewählt ist. Aber ich würde an der Stelle gerne sagen, was Alexander Gauland in den letzten 5 Jahren betrieben hat, der sozusagen als einmal konservativer, kluger, intellektueller galt, der sehr gebildet ist. Er hat in der schlimmsten Form allen Bewegungen innerhalb der AfD eine Legitimation verschafft in die Gesellschaft hinein, den halte ich für ganz besonders problematisch. Und genau dieses Zitat ist sozusagen genau das Gleiche. Da wird in der Tat mit Demokratie gespielt. Das ist eine Provokation. Er macht sich lächerlich über das ganze Prozedere und über das, was eigentlich ernsthaft behandelt werden müsste. Es hat offenbart, wie der Mann inzwischen denkt.
Mit Blick auf Thüringen werden wir sehen, wie es ausgeht. Die Wahl eines neuen Ministerpräsidenten im Thüringer Landtag. Bodo Ramelow tritt an gegen AfD-Chef Björn Höcke. Das Ergebnis gibt es am frühen Nachmittag. Studio 9, der Tag. Heute mit Stefan Braun, Korrespondent der Süddeutschen Zeitung im Berliner Parlamentsbüro. Wer heute Ihre Zeitung, die Süddeutsche, in die Hand nimmt, sieht Ihren Namen als einen der Autoren der Titelgeschichte. Es geht um das bestimmte Thema dieser Tage, die Flüchtlingskrise an der griechisch-türkischen Grenze. Es gab dort einen Vorfall, von dem Agenturen berichten und der auch von beiden Seiten, von der griechischen und türkischen Seite bestätigt wird, dass es da dort bei dem Versuch von Flüchtlingen über die Grenze zu kommen wohl auch zu Schüssen gekommen ist. Es ist noch nicht bestätigt, ob wirklich, wie eine Agentur bereits gemeldet hat, wirklich ein Flüchtling auch zu Tode gekommen ist. Die türkische Seite hatte das gemeldet, die griechische Seite dementiert. Nichtsdestotrotz, Stefan Braun, wollen wir hoffen, dass niemand wirklich gestorben ist an dieser Stelle. Aber allein diese Form der Eskalation zeigt doch, wie dramatisch die Lage ist.
Ja, natürlich. Diese Lage dort ist jetzt heftig. Und das Schlimme ist, muss man tatsächlich jetzt mal ganz vorneweg sagen, es ist eine ganze Kette von Verfehlungen oder nicht bemühten Anstrengungen der EU, auch Deutschlands, auch Europas sozusagen der Ursprung von vielem davon. In diesem speziellen Fall muss man natürlich auch sagen, dadurch, dass die türkische Seite erklärt hat, die Grenze sei offen, hat sie Leute in eine Situation getrieben, und zwar sehenden Auges, aus der diese Leute nur schwer rauskommen werden, weil klar war, dass die griechische Grenze und auch die Grenze der EU geschlossen ist. Also man hat ganz offensiv damit gespielt. Jetzt sind die Leute irgendwo im Niemandsland, haben sich Hoffnungen gemacht. Davon sind viele natürlich nicht diejenigen, die jetzt gerade aktuell aus Syrien kommen oder gekommen sind, sondern sind viele, die seit Jahren in der Türkei ausharren, in einem natürlich nicht beneidenswerten Zustand. Viele wollen jetzt endlich die Chance ergreifen. Das kann man alles total nachvollziehen. Und jetzt eskaliert es leider auf Bestellung durch Ankara. Und das ist schon ein spektakuläres Ärgernis.
Die Bestellung kommt aus Ankara, aber es gibt natürlich eben auch die politische Reaktion von europäischer Seite. Heute treffen sich die EU-Innenminister. Da wird es um die Frage gehen, auch mit positiven Ansätzen. Das klingt nicht alles nur nach Abschottung. Horst Seehofer selbst, darüber haben Sie geschrieben, bringt eben auch die Frage ins Spiel, inwieweit wir Kinder aus den Flüchtlingslagern hier und in anderen EU-Ländern aufnehmen können. Aber der Grundton, die Grundtonart, und das hat man gestern gemerkt, als die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen da war mit anderen aus der EU-Spitze, der Grundton ist ja schon eigentlich der Abwehr. Und ich habe mal eine Aussage von Ursula von der Leyen, die ich in dem Zusammenhang gerne einspielen möchte.
I thank Greece for being our European Aspida in these times.
Translate Aspida as shield.
Tja, Aspida, Aspis, der Schild, Griechenland sei Europas Schild. Das klingt schon allein der Wortwahl nach der Festung Europa. Und wenn sich diese Informationen jetzt wirklich bestätigen, dass da auch Schüsse gefallen sind, dann kriegt es noch einen ganz anderen Beigeschmack.
Absolut. Und man kann natürlich einfach sehen, und für mich kommt es deswegen nicht wirklich überraschend, wenn wir die letzten 5 Jahre uns anschauen, dann hat einfach die damalige Flüchtlingskrise in vielen Demokratien die Situation dramatisch verändert. Da kann man jetzt lange drüber spekulieren, beziehungsweise man kann das auch lange analysieren und philosophieren, was ist sozusagen der eigentliche Auslöser gewesen. Natürlich die Krisen im Nahen Osten, natürlich eine Uneinigkeit innerhalb der EU, die den Streit massiv verschärft hat. Natürlich ein Streit innerhalb Deutschlands, wo Horst Seehofer und Angela Merkel als die Antipoden irgendwann dastanden. Der eine sagt Kontrollverlust, die andere sagt, wir können die Grenzen nicht schließen. Also es ging tatsächlich hin und her. Ergebnis ist, dass man in immer mehr europäischen, also auch EU-Mitgliedstaaten sehen kann, wie die Gesellschaften unter Spannung geraten sind, wie Demokratie in Frage gestellt wird, wie es Akteure gibt wie die AfD, die im Prinzip sagen, schaut, das System funktioniert sowieso eigentlich überhaupt nicht mehr, müssen wir gleich abschaffen, ist auch nicht mehr erfolgreich, dauert auch alles viel zu lang, kommt zu keinen Entscheidungen. Das alles muss man, glaube ich, mit in Betracht ziehen, um jetzt zu sehen, was macht die EU-Kommission, was macht die Bundesregierung. Ich muss ehrlich sagen, dass ich ziemlich froh war, dass die Rhetorik bislang nicht besonders scharf war. Also die geht ja noch schärfer, außer natürlich bei der AfD, sondern dass es eben auch so Signale ausgerechnet von jemandem wie Horst Seehofer gibt. Also wir wollen differenzieren, wir wollen nicht per se sagen, auf gar keinen Fall. Es gibt schlimme Fälle, es gibt schwierige Familienschicksale, wir gucken nach den Kindern. Das hat mich bei allem, was jetzt anders ist als 2015, tatsächlich gefreut.
2015 darf sich nicht wiederholen. Ich vermute, diesen Satz haben Sie häufig gehört in den letzten Tagen im politischen Berlin bei Ihren Recherchen.
Den hörst du natürlich unentwegt und ehrlicherweise gibt es auch ganz unterschiedliche Lehren, die sich mit diesem Satz verbinden. Bei den Grünen heißt es primär, wir dürfen nicht mehr so unvorbereitet sein, um Flüchtlinge aufzunehmen, und bei anderen, natürlich beim konservativen Teil der CDU und bei der AfD sowieso, heißt es, wir dürfen auf keinen Fall die Grenzen wieder so aufmachen.
Aber was ich interessant finde, weil Sie die Grünen ansprechen, dass die grüne Rhetorik, Annalena Baerbock hat sich da gleich am Wochenende geäußert und hat, glaube ich, einen Zweiklang, einen Doppelklang bemüht, den auch schon der damals sehr von links und grünen gescholtene Innenminister Horst Seehofer bemüht hat, nämlich Humanität auf der einen Seite und Ordnung. Das fand ich schon interessant in der politischen Debatte.
Das stimmt. Jetzt muss man, ehrlicherweise ist immer untergegangen, dass die Grünen das auch immer gesagt haben. Es ist nicht so, dass das ein neuer Satz wäre. Also wenn ich mich richtig entsinne, war das 2015 früh ein Thema, aber die haben es natürlich völlig anders konnotiert als Horst Seehofer. Horst Seehofer hat gesagt, Humanität und Ordnung, sein Schwerpunkt war die Ordnung, und bei den Grünen war es umgekehrt. Das darf man nicht vergessen. Aber natürlich hört man das, natürlich spürt man bei allen, dass sie unter Stress sind, weil sie diese Erwartung, weil sie ahnten, dass es kommt, wie beim letzten Mal auch. Sie ahnten das schon länger, irgendwann wird es wieder aufbrechen, aber immer leise gehofft haben, oh, jetzt bloß nicht jetzt, nicht jetzt in diesem Jahr, nicht jetzt bitte im nächsten Jahr, so. Und so ist es halt behandelt worden.
Da muss man sich natürlich die Frage stellen, ist denn seit 2015 genug passiert, damit diese Situation nicht wieder eintritt? Oder anders gefragt, ist das auch etwas, was man politisch überhaupt so steuern kann? Also auf der Ebene der Frage, wie viele Unterkünfte haben wir, wenn Menschen hier ankommen, kann man sicherlich was tun. Bei der Frage, wie viele Menschen in der Welt machen sich eigentlich auf den Weg, sieht schon anders aus.
Genau, und das ist ja auch, sind die zwei Zwiespälte, die man jetzt wieder beobachten kann. Ich würde sagen, diese totale Unvorbereitetheit würde man dieses Mal nicht erleben. Und was man ganz ehrlich eben, was schnell wieder untergeht, wenn jetzt so ein Krisengeschrei aufschwappt, ist, dass die Bundesregierung und dass tatsächlich auch die ganze Gesellschaft sich ja viel, viel mehr mit Integration, mit Fehlern bei der Integration, mit der Annäherung, mit der Möglichkeit, dass die Leute früh und intensiv Sprachkurse machen. Diese ganze Organisationsstruktur ist eigentlich viel besser geworden. Und das Verrückte ist ja zum Beispiel, dass der Integrationsgipfel am Montag im Prinzip überspült worden ist von diesen neuen Hiobsbotschaften von der griechisch-türkischen Grenze. Ich glaube, da ist viel passiert und da würde ich sagen, ist die Situation mit 2015 nicht zu vergleichen. Fatal ist die Tatsache, dass wir im Prinzip als Europäer, obwohl wir wissen, dass wir es müssten, immer noch nicht in der Lage sind, auf eine Krise wie die in Syrien in irgendeiner Weise wirklich Einfluss zu nehmen. Nein, wir können es nicht. Und das tut wahnsinnig weh allen, die nicht ans Militär denken und die nicht mehr Militär haben wollen. Aber im Umgang mit den Herren Putin und Erdogan und vielen anderen, fürchte ich, werden wir nichts erreichen, solange wir nicht den Mut haben oder die Entscheidung treffen, auch die Prioritäten setzen, zu sagen, wir brauchen mehr Militär und wir müssen uns so ausstatten, dass wir ernsthaft sagen können, entweder wir greifen jetzt hier ein oder ihr handelt anders als bisher.
Wenn ich das mal auf den politischen Wettbewerb übertrage, den wir gerade haben, und da haben wir eine Partei, die ist auf der Suche nach einem neuen Vorsitzenden. Das, was Sie gerade beschrieben haben, ich könnte so eine Linie einem Kandidaten zutrauen, der aber die geringsten Chancen hat, Norbert Röttgen, der solche Zusammenhänge auch häufig sehr klug darstellt. Ansonsten haben wir zwei Kandidaten, die aussichtsreichen, Friedrich Merz, der, das sehen wir jetzt seit Anfang der Woche, schon ganz gut die Klaviatur wieder mitbespielt und an das erinnert, was aus seiner Sicht 2015 alles falsch gelaufen ist, und Armin Laschet, der irgendwie so in einer stillen Merkel-Fortsetzetradition steht und eher ruhig ist.
Ja, das kann auch in den nächsten Tagen durchaus nochmal zu einer Zuspitzung führen zwischen diesen Wettbewerbern. Ich halte das nicht für ausgeschlossen. Ich würde jetzt immer sagen, Merz hat die Klaviatur gespielt, aber er hat gleichzeitig auch gesagt, wir müssen eigentlich der Türkei helfen. Das sagen im Augenblick viele, nicht alle, sagen viele, wir haben die auch ein bisschen im Stich gelassen. Wenn man mal anguckt, wie viele Flüchtlinge haben die aufgenommen, wie viel Geld haben sie dafür bekommen, wie oft haben sie gesagt, sie brauchen mehr Hilfe. Wir haben ja, finde ich, völlig zu Recht am Anfang gesagt, wenn wir der Türkei bei der Aufnahme dieser 3,6 Millionen Flüchtlinge, muss man sich mal vorstellen, wir hätten das aufgenommen. Da denkt man nur ganz kurz drüber nach und dann denkt man auch, gut, dass wir eigentlich der Türkei dabei helfen. wir haben immer wieder auch Bedingungen an diese Gelder geknüpft. Und wir haben immer gesagt, nein, wir geben das nur für bestimmte Projekte und nur an bestimmte Organisationen und nur für dieses und jenes. Man muss sich immer mal kurz eine Sekunde überlegen, was wir gemacht hätten, wenn die andere Seite uns das gesagt hätte. Also bei allem Zorn über die vielen Fehler und auch diese Ignoranz von Erdogan, zum Beispiel in seinem Umgang mit Syrien, darf man das alles nicht ganz vergessen. Insoweit würde ich sagen, CDU, die zwei Kandidaten haben an dieser einen Stelle eine ähnliche Linie. Aber es kann natürlich im Umgang mit Flüchtlingen oder mit der Angst möglicherweise zu einer Zuspitzung führen.
Diese Angst, wenn wir auch da nochmal zurückschauen auf 2015 und davor, die AfD war damals ja quasi als Faktor weg. Die Eurokrise war einigermaßen beruhigt, die hatten kein Thema, dann hatten sie ihr großes Thema. Und das ist jetzt wirklich etwas, was mich immer wieder vor ein Beobachtungsdilemma stellt. Wenn man einerseits sagt, Sie haben es ja auch beschrieben, diese Flüchtlingssituation hat die europäischen Gesellschaften insgesamt unglaublich unter Druck gesetzt, die Demokratie an ganz vielen Stellen in Frage gestellt. Kann man diese Abwägung machen, diese politische Abwägung, dass man sagt, wir werden nach außen verschlossener, wir werden de facto auch inhumaner gegenüber Flüchtlingen, damit unsere Gesellschaften in sich selbst nicht auseinanderdriften und im Prinzip liberal und offen bleiben?
Ich glaube, in dieser Härte können wir es nicht. Ich glaube auch, dass Europa das auf Dauer in dieser Härte nicht kann. Aber der Unterschied zu 2015 ist, dass jetzt relativ schnell darüber gesprochen wird, wir nehmen Kontingente auf. Wir wissen noch nicht, wie viel und in welcher Größe. Kontingente kann jedes Land für sich entscheiden. Da entsteht nicht automatisch der Druck, die EU muss sich jetzt sozusagen als Ganzes für irgendeine Linie entscheiden. Das heißt, Franzosen, Deutsche, möglicherweise auch andere könnten das tun. Man kann bei den Kontingenten sagen, wir nehmen jetzt Kinder auf, wir nehmen Familien auf, wir nehmen nicht sozusagen die auf, von denen wir sagen können, hoffentlich schaffen sie es auch in der Türkei. Das ist ein Unterschied und das ist heikel auch bei den juristischen Fragen, aber ich glaube, dass es möglich wäre. Die reine Abschuldung halte ich für problematisch.
Jetzt trifft es auch die Hannover Messe, die größte Industriemesse der Welt. Sie wird zwar nicht abgesagt, aber verschoben. Sie ahnen es wegen des Coronavirus. An meiner Seite, um die Themen des Tages zu sortieren, ist weiterhin Stefan Braun von der Süddeutschen Zeitung und aus dem Deutschlandfunk Kultur Newsroom zu uns gekommen ist jetzt auch Marianne Allweis, die seit heute Morgen auch ganz praktische Fragen recherchiert. Denn das ging ja hier auch bei uns hoch her im Deutschlandfunk Kultur, die Absage der Leipziger Buchmesse gestern. Eine Veranstaltung, bei der wir sehr präsent sind und wo sich wahrscheinlich auch heute ganz praktische Fragen stellen. Was ist mit den ganzen Hotelzimmern? Wer zahlt Stornogebühren? Was ist da so der Stand?
Genau, beziehungsweise hat sich die Frage gestern schon gestellt und das ist auch einer der Knackpunkte. Ist vielleicht ein kleiner Fall bei uns, aber ich glaube, das ist exemplarisch dafür, was jetzt gerade passiert, was so bei Stornogebühren, was bei solchen Absagen auf uns zukommt. Wir hatten bei Hotelbuchungen zum Beispiel Glück. Wir konnten alles stornieren. Das mussten wir aber gestern ganz schnell noch machen. Das liegt nicht an der Absage der Messe, sondern liegt an unseren Konditionen. 7 Tage vorher können wir nämlich kostenlos stornieren. Das war eben gestern gerade noch der Fall, auch für die Kolleginnen und Kollegen, die früher anweisen. Später wäre das nicht mehr gegangen, nur wenn es eine offizielle Reisewarnung für Leipzig gegeben hätte. Okay. Und das ist ja nicht der Fall gewesen. Prinzipiell hängt es bei Hotelkosten also immer von den AGBs ab. Bei der Bahn, da haben wir Flex-Ticket, also auch kein Problem. Die Bahn ist gerade sehr kulant, was Corona betrifft. Da können alle Tickets im Fernverkehr kostenlos storniert werden, wenn es eine offizielle Absage wegen Corona gibt. Das gilt auch dann, wenn zum Beispiel ein gebuchtes Hotel unter Quarantäne steht. Bei anderen Reisekosten, da ist es aber schwieriger. Flüge, Busse, Mietwagen, da entscheiden eben wieder die Vertragsbedingungen. Tickets für die Buchmesse zum Beispiel, die werden zurückerstattet. Wie genau, das wird jetzt gerade noch geklärt. Aber schwieriger als für Einzelpersonen wird es oder auch für uns wird es für Verlage. Komplizierter, teurer wahrscheinlich auch. Denn Geld für den Messestand, den gibt es zum Beispiel in dem Fall zwar zurück, aber vieles wurde ja schon bezahlt, geleistet, Speditionen, Messeaufbau, andere Dienstleistungen, die wiederum auch auf Kosten sitzen bleiben werden, wenn eine Veranstaltung von den Behörden verboten wird, dann ist es was anderes. Aber sonst kommt eben die berühmte höhere Gewalt ins Spiel. Das heißt also keine Entschädigung, erstmal keine anderen Zahlungen.
Stefan Braun, Sie haben jetzt gerade schon genickt an vielen Stellen bei der Auflistung, was da alles so auf einen zukommen kann. Bei mir wird die Frage immer größer, auch jetzt mit der frischen Nachricht von der Hannover Messe, die verschoben wird. Und das ist ja nur eine von vielen. Ist es vielleicht ein kleines bisschen zu viel? Also hauen wir uns da gerade auch konjunkturell betrachtet ganz schön in die Knie. Jetzt sage ich es etwas suffisant, weil es im Hals ein bisschen kratzt.
Ich bin kein Virologe, aber ich mache mir diese Sorgen sehr, dass wir wahnsinnig schnell reagieren, weil wir irgendwie etwas, immer noch etwas mit etwas zu tun haben, was fast mysterisch ist. Wenn du dir das Robert-Koch-Institut anhörst oder die vielen Virologen, die jetzt durchs Fernsehen gehen, dann hörst du eigentlich immer zwei Dinge. Einerseits wollen die Herrschaften beruhigen, völlig zu Recht. Andererseits warnen sie, dass die Sache eben doch schlimmer ist als ein Grippevirus, dass man nicht genau weiß, wie schnell es geht, dass man nicht weiß, wo die Sache endet. Da spielt auch ein bisschen was Wissenschaftliches mit rein. Die Wissenschaftler sind immer sehr präzise in den Zahlen, denken, das beruhigt und dabei erschreckt es. Ich habe das schwere Gefühl, wir sind tatsächlich in so einen Bann gezogen im Augenblick, dass wir auf die Zahlen gucken und denken, oh, das geht jetzt aber ganz schnell. Und im Augenblick, heute zum Beispiel, habe ich das Gefühl, jetzt gehen die Zahlen gerade gar nicht mehr hoch, können wir nicht mal irgendwie so ein bisschen bremsen.
Die nächsten Zahlen kommen wahrscheinlich, wenn Jens Spahn sich am Mittag zu Wort meldet.
So ist es.
Genau,
und zwar
schon in 10 Minuten, ja.
So ist es. Und auf der anderen Seite, deswegen habe ich gerade ehrlicherweise genickt, ein Problem an der ganzen Organisation, so empfinde ich das jedenfalls, ist so, dass die Politik und vor allem die Berliner Politik im Augenblick Empfehlungen gibt. Also das Robert-Koch-Institut sagt ja den einzelnen Verantwortlichen Empfehlungen, also unter den gegebenen Umständen, sie sollten diese und diese Bedingungen erfüllen, sonst müssten sie es eigentlich absagen. Das heißt im Umkehrschluss, die harte Verantwortung übernimmt nicht die Politik, sie definiert quasi Kriterien, aber die jeweilige Entscheidung muss der Veranstalter der Buchmesse treffen, muss der Veranstalter der ITB treffen. Und dadurch, dass quasi jeder das auch ein bisschen delegiert, ist, glaube ich, die Aufregung noch viel größer.
Also das heißt, wir verschärfen und verstärken gerade diese Effekte, weil sich natürlich auch keiner und wahrscheinlich auch zu Recht den Vorwurf machen lassen möchte, dann am Ende nicht wachsam, nicht aufmerksam genug
gewesen zu sein. Das ist das große Problem. Am Ende irgendwie dafür verantwortlich gemacht zu werden, was selbst der beste Virologe ja nicht zu Ende diskutieren kann. Diese Angst dominiert im Augenblick ganz viel bei diesen Absagen.
Aber ich glaube auch prinzipiell ist halt noch niemand so weit, dass er sagen möchte, dass die Politik die Verantwortung übernehmen möchte. Wir sagen jetzt prinzipiell alle Großveranstaltungen ab, etwa ab 1000 Teilnehmern, so wie es die Schweizer gemacht haben. Das wäre ja dann der konsequente Schritt in der anderen Richtung. Und da ist man, glaube ich, auch noch nicht so weit.
Es gibt ja schon leuchtende Augen bei allen gesunden Schulkindern, die schon hören, dass es einzelne Schulen oder auch Kitas gibt, die zu sind. Marianne Allweis, Sie recherchieren ja heute an dem Thema. Das ist ja auch eine ganz praktische Frage dann auch für Arbeitnehmer. Ja, also was macht man zum Beispiel, wenn die Schule eine oder zwei Wochen dicht ist? Gibt es da eigentlich irgendwelche Leitplanken, dass man dann sagen kann, ja, da kann man dann auch als Arbeitnehmer zu Hause bleiben?
So einfach ist es nicht. Und ich finde, da sind Schulen und Kitas auch wirklich das komplizierteste Thema. Wenn ich nicht arbeiten kann, eben weil die Kita oder die Schule geschlossen ist, dann muss nämlich erstmal ich mich kümmern. Ich muss erstmal schauen, ob ich irgendeine Betreuung anders organisieren kann. Ich muss den Arbeitgeber anrufen, muss vielleicht sagen, ich nehme Urlaub, ich feiere Überstunden ab, ich mache vielleicht Homeoffice. Und ich kann eben nur im Notfall zu Hause bleiben, wenn ich wirklich keine andere Betreuung finde. Und wenn es sich um, Zitat, eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit handelt, was auch immer das sein mag, dann bekomme ich weiter Geld. Das regelt der Paragraf 616 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Aber auch der kann zum Beispiel im Arbeitsvertrag ausgeschlossen sein. Also das ist wirklich kompliziert. Anders ist es, wenn zum Beispiel der Arbeitgeber sagt, du musst jetzt in Quarantäne bleiben. Wenn das Gesundheitsamt es angeordnet hat, dann ist es ganz klar, dann kriege ich weiter Geld, normalerweise 6 Wochen, ganz normal wie bei einer normalen Krankschreibung.
Alles klar, ja, vielen Dank für diese Informationen. An meiner Seite in dieser Radiostunde war Stefan Braun von der Süddeutschen Zeitung. Jetzt geht's zurück in die Redaktion.
So ist es, ganz genau.
Dann da noch einen schönen und einen erfolgreichen Tag. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren.
Gern geschehen.